SWR 2 aktuell.
Mit Laura Koppenhöfer und diesen Themen am Montagmittag. Mehr als 1000 Tote nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien. Wir berichten über die schwierigen Rettungsarbeiten. Wirtschaftsminister Habeck ist unterwegs nach Washington, um Europas Standing auf dem Zukunftsmarkt Klimatechnologie zu sichern. Und die AfD feiert ihren 10. Geburtstag. Wir sprechen über die rasante Entwicklung nach rechts seit Gründung. Das und mehr in SWR 2 aktuell. Bis 12:30. Das schwere Erdbeben im Südosten der Türkei und im Westen Syriens hat in beiden Ländern schreckliche Schäden angerichtet. Das Epizentrum lag in der Türkei, aber eben in der Nähe zur syrischen Grenze und hat mit einer Stärke von 7,4 in mehreren Provinzen ganze Häuserblocks zum Einsturz gebracht. Und dann dazu die winterliche Kälte, die es den Verschütteten zusätzlich erschwert durchzuhalten. Uwe Lüb ist unser Korrespondent in Istanbul. Vor einer halben Stunde konnte ich mit ihm sprechen. Herr Lüb, die Zahl der Todesopfer ist schon auf mehr als 1000 gestiegen. Weitere Tausende sind verletzt. Wie viele noch verschüttet sind, ist unbekannt. Wie kommen denn die Rettungsarbeiten voran? Gibt es noch Hoffnung auf Überlebende?
Das Beben ist zwar mittlerweile eine ganze Zeit lang her, es war ja heute Nacht um 15:45 Ortszeit und die Hoffnung gibt es noch, aber die Zeit läuft weg, weil es sehr kalt ist in der Gegend und Verschüttete der Kälte ausgesetzt sind bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und dann gibt es natürlich auch noch, sagen wir mal, Erschwernisse für die Rettungsarbeiten. Es sind alleine 3 Flughäfen infolge von Schäden durch das Erdbeben gesperrt. Hatay, Kahramanmaraş und Gaziantep, also große Flughäfen, die auch gebraucht werden, um Rettungsgüter hinzubekommen. Das macht es schwer. Dann gibt es teilweise keinen Strom, kein Gas. Es hatte sich eine Explosion an einer Gasleitung in Hatay ereignet. Und dann sind obendrein noch in Antakya und Iskenderun, so meldet das türkische Fernsehen, die Staatskrankenhäuser eingestürzt. Das heißt also, auch dort ist es dann sehr schwierig, den Verletzten die Hilfe zu geben, die sie brauchen. Aber es sind wohl viele Helfer alarmiert und bemühen sich darum, Verschüttete aus den Trümmern zu bergen.
Die Türkei hat Rettungsteams aus dem ganzen Land zusammengezogen und die höchste Alarmstufe ausgerufen, um zusätzlich internationale Hilfe zu bekommen. Die Bundesregierung hat schon Hilfe angekündigt. Wie kann die Hilfe unter diesen erschwerten Bedingungen aussehen und welche Länder beteiligen sich außerdem?
Da geht es, denke ich, um Gerät, es geht um Personal, vielleicht Ortungsgeräte. Es geht auch darum, den Menschen, die das Beben halbwegs unversehrt überstanden haben, zu helfen, weil ihre Häuser, ihre Wohnungen nicht mehr da sind. Im Moment sind viele in Moscheen untergebracht, aber da muss man eben schauen, wie man diese Menschen mit Lebensmitteln, mit Heizmöglichkeiten und so weiter versorgt. Es gibt etliche Länder. Präsident Erdogan hat davon gesprochen, dass neben der NATO und der Europäischen Union Hilfsangebote aus 45 Ländern gekommen seien und jede Hilfe müsse jetzt in Abstimmung mit AFAD, mit der türkischen Katastrophenschutzbehörde, erfolgen. Ansonsten werde es natürlich ziemlich chaotisch und das Ganze verpufft dann möglicherweise oder Helfer stehen sich schlimmstenfalls gegenseitig im Weg. 9000 Menschen sind jetzt gerade damit beschäftigt, nach Verschütteten zu suchen und sie zu retten. Und diese Zahl, sagt Erdogan, steige ständig mit den Personen, die ganze Zeit von außerhalb in die Region kommen. Und was die internationale Hilfe anbelangt, Bundeskanzler Scholz hat gesagt, Deutschland wird selbstverständlich Hilfe schicken. Wir sind hier nicht informiert über die Details, welche Hilfe das sein kann. Und bei der Europäischen Union heißt es, dass das europäische Katastrophenschutzverfahren aktiviert sei. Und da denke man jetzt eben oder plane die Entsendung von Rettungsteams aus ganz Europa. Das ist auch schon angelaufen. Und einzelne Organisationen wie etwa die Welthungerhilfe haben schon angekündigt, dass sie 100.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung stellen.
Eine Besonderheit der Erdbebenregion ist ja, dass in Syrien nach wie vor Bürgerkrieg herrscht und die betroffene Region von Rebellen kontrolliert ist. Welche Rolle spielt das in diesem Katastrophenfall, zum Beispiel was die Organisation der Rettungsarbeiten angeht?
Also ich denke, das spielt vor allem eine sehr traurige Rolle in Nordsyrien, in dem dort doch auch schwer getroffenen Gebiet. Das ist ja nicht die direkte Einflusszone von Syriens Präsident Assad. Der hat sein Kabinett wohl zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengerufen. Und in der Katastrophenregion geht es nach allem, was wir hören und lesen, ziemlich chaotisch zu, weil eben auch Gerät fehlt, weil Rettungsteams einfach nur versuchen, Menschen aus den Trümmern zu ziehen, aber einfach nicht genügend da sind oder die Werkzeuge nicht da sind. Und der Leiter der Rettungsorganisation Weißhelme in Syrien, Saleh, der sagte, wir reagieren einfach mit allem, womit wir reagieren können, um diejenigen zu retten, die unter den Trümmern liegen. Aber die Krankenhäuser sind schon überlastet. Also das ist sicherlich ein sehr, sehr schwerer Einsatz. Und aus Syrien heißt es, man brauche dringend die Hilfe der internationalen Gemeinschaft.
Informationen von unserem Korrespondenten in der Türkei, Uwe Lüb. Und nachdem wir kurz vor der Sendung gesprochen hatten, kamen erste Meldungen über ein weiteres Beben der Stärke 7,5 in der gleichen Region. Nähere Informationen dazu haben wir noch nicht, aber wir halten sie natürlich auf dem Laufenden hier in SWR 2 aktuell. So unterschiedlich die Formulierungen auf amerikanischer und chinesischer Seite waren, als Chinas Ballon über dem US-Bundesstaat Montana auftauchte, so unterschiedlich sind die Reaktionen auf dessen Abschuss am Wochenende. Aus US-Sicht wurde hier ein Spionageballon unschädlich gemacht, der auf unverantwortliche Weise die Souveränität der USA verletzt habe. Nach Chinas offizieller Darstellung wurde hier ein unschuldig abgedrifteter Forschungsballon brutal zerstört. Und mit dieser Überreaktion wurde das US-chinesische Verhältnis stark belastet. Aus Peking berichtet Benjamin Eisel.
In den Hauptnachrichten des chinesischen Staatsfernsehens CCTV am Abend wird der Streit über den Ballon mit keinem Wort erwähnt. Doch in Online-Medien und Social Media haben sich die Bilder von dem abgeschossenen Ballon längst verbreitet. Dort wird hauptsächlich Chinas Version wiedergegeben. Von einem Wetterballon, der sich aus Versehen in den US-Luftraum begeben und den die US-Luftwaffe ohne Grund abgeschossen habe. Bei einer Straßenumfrage am Morgen in Peking haben die meisten auch von dem Vorfall gehört. China hat das Ganze ja schon erklärt, so dieser 26-Jährige. Ich bin nicht sicher, ob die USA den Ballon davor oder danach abgeschossen haben. Wenn das nach unserer Erklärung war, dann haben sie auf jeden Fall überreagiert. Ich hatte bislang kein schlechtes Bild von Amerika, sagt diese 71-Jährige. Jetzt finde ich sie zu rechthaberisch. Die USA denken, alles, was sie machen, ist richtig, alles, was China macht, ist falsch. Im Streit über den abgeschossenen Ballon hat sich am Morgen Chinas Vizeaußenminister Xie Feng an die US-Botschaft in Peking gewandt. Er forderte die Vereinigten Staaten auf, die Spannungen nicht zu eskalieren oder weitere Maßnahmen zu ergreifen, die Chinas Interessen schadeten. Er wiederholte die chinesische Position, es habe sich bei dem Ballon um ein ziviles, unbemanntes Luftschiff gehandelt, das versehentlich in den US-Luftraum eingedrungen sei. Die chinesische Regierung protestiere gegen den Abschuss und verfolge die Entwicklung der Lage aufmerksam, so der Vizeaußenminister weiter. Am Wochenende hatten sich das chinesische Außenministerium und das Verteidigungsministerium in schriftlichen Statements auf ihren Internetseiten zu dem Vorfall geäußert. Man behalte sich vor, in ähnlichen Situationen mit notwendigen Maßnahmen zu reagieren, hieß es da unter anderem. Der Streit über den mutmaßlichen Spionageballon hat die ohnehin extrem schwierigen Beziehungen zwischen China und den USA weiter verschlechtert. Der unabhängige chinesische Politikwissenschaftler und ehemalige Unidozent Wu Qiang. Die Beziehungen zwischen China und den USA sind in eine seit 50 Jahren beispiellose Krise geraten. Das ist die neueste Entwicklung einer Verschlechterung, die seit vielen Jahren anhält. Der Vorfall mit dem Ballon ist ein Symbol dessen. Trotzdem möchte ich optimistisch sein, was die Entwicklung der Beziehungen in diesem Jahr angeht. Möglicherweise hat China durch den Vorfall mit dem Ballon mehr Verhandlungsspielraum bei künftigen Dialogen. Doch von Dialogen sind China und die USA derzeit weit entfernt. Dabei gäbe es viel Gesprächsbedarf. Der Streit über die Insel Taiwan, Russlands Krieg in der Ukraine, chinesische Menschenrechtsverletzungen, Nordkorea. Eigentlich sollte US-Außenminister Antony Blinken gerade zu Besuch in Peking sein, um zumindest einige Gesprächskanäle offen zu halten. Wegen des Vorfalls mit dem Ballon hat er seine Reise verschoben auf unbestimmte Zeit.
Aber die Reise vom Wirtschaftsminister Habeck in Washington, die findet statt. Er will dort grüne Brücken in die USA bauen. Schöner Spruch, der aber nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass es gerade handfeste Handelsstreitigkeiten zwischen Europa und den USA gibt. So handfest, dass Habeck sogar gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen in Washington aufläuft. Hintergrund ist ein Riesensubventionspaket der US-Regierung, das teilweise Unternehmen bevorzugt, die in den USA produzieren. Da scheint der Wettbewerbsnachteil vorprogrammiert, vor allem mit Blick auf den Megamarkt der Zukunft. Björn Dahke berichtet.
Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz. Für Robert Habeck ist das gar keine schlechte Idee. Das hat der Bundeswirtschaftsminister schon vor einigen Wochen klargemacht.
Sie nehmen Geld in die Hand, sie machen Steuervorteile, sie mobilisieren wirtschaftliche Aktivität. Und um die Leitmärkte der Zukunft auszubauen.
370 Milliarden Dollar nimmt die US-Regierung in die Hand. Sie fördert damit Investitionen in grüne Technologien. Das soll einerseits helfen, die Inflation zu senken, deshalb auch der Name des Pakets Inflation Reduction Act. Andererseits soll es den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität vorantreiben. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass US-Amerikaner weniger Steuern zahlen müssen für ein Elektroauto. Aber nur, wenn Made in USA draufsteht. Zumindest die Endmontage muss in Nordamerika stattfinden. Deutsche Autobauer oder Zulieferer könnten deshalb mit ihrer Produktion dorthin abwandern. Unfair, sagt der Bundeswirtschaftsminister.
Wenn die Standortbedingungen in den USA oder an anderen Stellen besser sind, dann kann es keinem Unternehmen verübelt werden, dort zu investieren. Wenn die Standortentscheidungen aber ausgelöst werden durch unlauteren Wettbewerb, dann haben wir dort ein Problem.
Um das Problem zu lösen, führt Habeck in Washington zahlreiche Gespräche mit deutschen Managern und amerikanischen Politikern. Dabei will er erreichen, dass Europa ähnlich behandelt wird wie Kanada und Mexiko. Die haben Freihandelsabkommen mit den USA und genießen Ausnahmen beim Inflation Reduction Act. Habeck ist in Washington nicht allein. Zur Verstärkung kommt sein französischer Kollege Bruno Le Maire mit. Das soll zum einen zeigen, dass die Regierungen in Berlin und Paris nach einigen Verstimmungen wieder enger zusammenrücken und zum anderen, dass Europa in Handelsfragen mit einer Stimme spricht. Darauf baut auch Tanja Gönner.
Miteinander reden ist immer schon mal ein erster wichtiger Schritt.
Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der deutschen Industrie hofft darauf, dass die US-Regierung in der Umsetzung ihres Förderprogramms auf Diskriminierungen verzichtet.
Dass eben nicht dieses klassische Buy American, sondern dass wirklich die Frage, was leitet uns eigentlich gemeinsam, nämlich einen freien Handel, auch unter befreundeten Staaten, dass dem Rechnung getragen wird.
Europa soll aus Sicht der deutschen Industrie eine vorsichtige Antwort geben auf den Inflation Reduction Act. Beide Seiten müssten sicherstellen, dass die nächsten Schritte nicht zu einem Handelskonflikt führen. Und ein Subventionswettlauf werde unnötig teuer für den Steuerzahler. So groß die Gefahr durch das US-Programm mit der Abkürzung IRA sein mag, die deutsche Wirtschaft scheint ihm aber auch etwas Positives abgewinnen zu können.
Das Interessante am IRA ist, dass die Amerikaner eben auch zeigen, wie ich Dinge angehen kann, anstelle von ausschließlich über Regulierung zu antworten. Und deswegen glaube ich, diese Auseinandersetzung ist etwas, was jetzt gut ist, dass sie auch innerhalb Europas geführt wird.
Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck ruft dazu auf, dass Europa seine Hausaufgaben macht. Es brauche mehr Tempo bei Genehmigungen und wettbewerbsfähige Industriepreise, sprich günstige Energie.
Und aus Washington kommen wir zurück nach Deutschland. Wie weit und wie schnell sich die AfD in Richtung Rechtsextremismus bewegen würde, das war bei ihrer Gründung vor genau 10 Jahren noch nicht abzusehen. Dem damals ersten Parteichef Lucke ging es noch um die Griechenland-Rettung und um den Euro. Fast schon unschuldige Themen, wenn man bedenkt, dass die AfD mittlerweile als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz beobachtet wird. Jim Bob Nikschas in Berlin. Es gab ja in diesen 10 Jahren nicht einen Führungs- oder Richtungsstreit, den nicht die radikalsten Köpfe der Partei gewonnen hätten, oder?
Ja, aber sagen wir mal, der Trend ging schon in eine deutliche Richtung. Wir haben Bernd Lucke, der 2015 abgewählt wurde, spektakulär auf einem Parteitag damals in Essen. Frauke Petry, die hingeschmissen hat 2017, direkt nach dem Einzug in den Bundestag. Und auch Jörg Meuthen, der hat sie zwar lange gehalten, hat aber auch im vergangenen Jahr hingeschmissen, sage ich mal, sehr, sehr öffentlichkeitswirksam, weil er sich einfach am Ende nicht durchsetzen konnte. Allerdings kann Meuthen als Erfolg, sage ich mal, verbuchen, dass er zumindest offiziell den völkischen Flügel aufgelöst hat damals und mit Andreas Kalbitz auch einen der zentralen Köpfe aus der Partei verdrängt hat. Auf dem letzten Parteitag in Riesa hat sich dann aber schon gezeigt, dass es da aktuell keine große Gegenwehr mehr aus diesem selbsternannten gemäßigten Lager gibt. Björn Höcke hat da seine Favoriten durchgesetzt im neuen Bundesvorstand, auch wenn er eigentlich noch ein paar andere Dinge durchsetzen wollte inhaltlich, aber dazu kam auch er nicht, was wiederum zeigt, wie schwer es ist, die gesamte AfD da wirklich hinter sich zu bringen.
Aber den AfD-Ergebnissen scheint ja dieser Trend nicht zu schaden. In Landtagswahlen holt die Partei regelmäßig zweistellige Ergebnisse, in Ostdeutschland teils deutlich über 20%. Das hätte mit den zahlenlastigen Wirtschaftsthemen der Anfangszeit wahrscheinlich nicht geklappt, sondern genau dieser Trend Richtung rechts bringt auch diesen Erfolg, oder?
Ja, man kann zusammenfassen, dass die AfD immer wieder von Krisen profitieren konnte. Klar, damals war es die Euro-Krise am Anfang, dann kam aber auch die Flüchtlingskrise 2015, dann kam die Corona-Krise, jetzt die Energiekrise. Das sind also schon ganz klar die Treiber ihres Erfolgs. Zum Teil formuliert man das in der Partei ja auch selbst sehr offen so. Und das hat natürlich auch viele Menschen bewegt, allein wenn man an die Corona-Maßnahmen denkt. Man setzt also tatsächlich auf ein breiteres Themenspektrum inzwischen. Aber der Tenor, der ist tatsächlich fast immer gleich geblieben, nämlich dagegen sein.
Allerdings kann man es sich ja auch nicht so einfach machen zu sagen, naja, das ist eine rechtsextreme Partei, die muss man beobachten, da muss man aufpassen. Aber ansonsten können wir sie ignorieren, weil sie haben es ja beschrieben. Also irgendwie haben ja die anderen Parteien auch bestimmte Krisenthemen oder bestimmte Antworten auf die Krisensorgen der Menschen versäumt. Und die AfD greift das explizit auf und profitiert davon. Stichwort Protestwähler.
Ja, das sagen Politikforschende auch, dass sie tatsächlich auch geschafft hat, sich da zu etablieren in genau dieser Lücke, die die anderen Parteien damals gelassen haben. Und diese Protestwählergruppe macht heute auch den Großteil des Erfolges der AfD aus. Das zeigen auch immer wieder Wahlbefragungen rund um Landtagswahlen zum Beispiel. Da werden dann den AfD-Spitzenkandidaten nicht unbedingt hohe Kompetenzwerte zugerechnet bei den wichtigsten Themen, aber darum scheint es eben nicht immer zu gehen. Und gerade die Union hat damals ganz klar auch eine Lücke neben sich gelassen aus Sicht vieler Menschen, die dann mit der Merkel-CDU nicht mehr einverstanden waren und zur AfD gegangen sind. Und heute hat sich die AfD an der Position fest etabliert.
Was meinen Sie, wie wird sich die AfD weiterentwickeln? Stramm weiter nach rechts? Oder ist da der Zenit überschritten, weil die Partei nicht noch mehr Ärger mit dem Verfassungsschutz riskieren möchte?
Ja, der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, der hat jüngst erst gesagt, dass er die AfD weiter auf einem Weg ungebremst Richtung Rechtsaußen sehe, weil man eben kaum noch Kräfte in der Partei wahrnehmen könne, die versuchen würden, diese extremistischen Tendenzen irgendwie zu verdrängen. Eher im Gegenteil, ein Rechtsextremist wie Björn Höcke aus Thüringen hat sehr großen Einfluss auf die AfD. Wie gesagt, im neuen Bundesvorstand sieht man vor allen Dingen Mitglieder von seinen Gnaden, könnte man formulieren. Und gleichzeitig muss die AfD aus ihrer Sicht aber natürlich auch vermeiden, dass der Verfassungsschutz am Ende bei seiner Beobachtung zu dem Ergebnis kommt, die AfD sei erwiesen rechtsextremistisch. Und da sagen Politikforschende nämlich auch, es wäre klar ihr Ende. Also in dem Spektrum muss sich die Partei die nächsten Jahre irgendwie bewegen.
Wir können festhalten, die AfD ist gekommen, um zu bleiben, allerdings in absehbarer Zeit in der Regierung. Das ist dann doch eine schwere Vorstellung, weil es ja weiterhin daran scheitern wird, dass niemand mit ihr regieren möchte. Oder wird sich da was verändern?
Nein, das sehe ich auch nicht, dass sich da was verändert. Eine Regierungsbeteiligung ist schon sehr unwahrscheinlich. Einerseits wegen der fehlenden Koalitionspartner, andererseits aber auch, weil das passende Personal fehlt, muss man klar sagen. Und auch die Haltung, das sagen auch Politikforscher wie Wolfgang Schröder zum Beispiel von der Uni Kassel, der sieht ja auch für die AfD keinerlei Chance in absehbarer Zeit. Und es gibt auch innerhalb der Partei nicht wenige Stimmen, die die Rolle der AfD eher außerhalb am Seitenrand sehen, weil inhaltlich geht es ja doch immer auch um die Kritik gegen das Establishment und gegen die da oben. Und das lässt sich von der Seite natürlich deutlich authentischer darstellen.
Vor genau 10 Jahren wurde die AfD gegründet, dazu Einschätzungen von Berlin-Korrespondent Jim Bob Nickschers. Die Rentenpolitik ist in Frankreich eins der heißesten Eisen überhaupt. Während man sich in Deutschland so langsam an den Gedanken gewöhnt, dass die Rente mit 70 bald kommt, ist in Frankreich schon die Erhöhung des Rentenalters auf 64 ein absoluter Aufreger. Präsident Macron will diese Rentenreform. Millionen Menschen in Frankreich wollen sie auf keinen Fall. Und auch politisch ist das Vorhaben sehr umstritten. Für die heutige Parlamentsdebatte heißt das, es wird laut.
Man ist sich Spinnefeind und redet dem anderen rein. Nicht anders wird es ab heute Nachmittag in der Nationalversammlung laufen. Sie hat die Reform auf dem Tisch und die Forderung, von ganz links sie durchfallen zu lassen und die von ganz rechts sie einer Volksabstimmung zu unterziehen. Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National. Wir sind die erste Oppositionspartei. Da ist es natürlich unsere Aufgabe, die Schlacht in der Nationalversammlung anzuführen. Deswegen haben wir einen Antrag auf Referendum gestellt. Mit jedem neuen Detail über die Reform scheint die Bevölkerung ihr ablehnender gegenüberzustehen. Zuletzt waren es mehr als 2/3 der Franzosen und Französinnen. Da half auch der letzte Appell von Regierungschefin Born nicht.
Une réforme des retraites, c'est un effort collectif.
Eine Rentenreform ist eine kollektive Anstrengung, die wir den Franzosen abverlangen. Machen wir die Reform nicht, hält unser Rentensystem, die Solidarität zwischen den Generationen als Kern unseres Sozialmodells, nicht mehr stand.
Au cœur de notre modèle social.
Born hat die ihre Reform als gerecht, ausgeglichen und fortschrittlich verkaufen wollen. Doch plötzlich kam heraus, dass Menschen mit langem Berufsleben nicht maximal 43 Beitragsjahre, sondern gar 44 leisten müssten. Die konservativen Les Républicains, auf deren Stimmen das Regierungslager angewiesen ist, gutierten das wenig, Parteichef Ciot. In der Debatte um lange Berufskarrieren ist unsere klare Forderung, dass jene, die schon zwischen 16 und 21 Jahren begonnen haben zu arbeiten, diese Reform nicht besonders hart spüren dürfen. Das wäre ungerecht. Hier ruderte das Regierungslager in letzter Minute zurück. Doch was ist mit den Frauen? Nun rechnet die Rentenversicherung selbst vor, Frauen, die 1972 geboren wurden, arbeiten nach der Reform 9 Monate länger, Männer desselben Jahrgangs nur 5 Monate mehr. So protestierten jüngst gerade auch Frauen, wie die junge Lehrerin Juliette. Es gibt schon so viel Lohnungerechtigkeit für Frauen in Frankreich. Wenn wir jetzt noch Ungerechtigkeiten bei der Rente kassieren, dann bin ich außer mir und sehr wütend und deshalb demonstriere ich. Auch viele Senioren fürchten die Reform, denn oft bietet der Arbeitsmarkt ihnen gar nicht die Chance, länger zu arbeiten. Das bestätigt Monika Queisser, die bei der OECD in Paris die Abteilung Sozialpolitik leitet. Das Alter, in dem Menschen langfristig den Arbeitsmarkt verlassen, liege in Frankreich niedrig.
Bei etwas mehr als 60 Jahren. Und spiegelbildlich sieht man eben auch, in der Altersgruppe 60 bis 64 haben wir nur noch 33% Arbeitsmarktbeteiligung in Frankreich, während der OECD-Durchschnitt 53% höher liegt.
Die Regierung will die Reform in ein Nachtragsgesetz zur Sozialversicherung packen. Der gesetzgeberische Trick aktiviert automatisch Artikel 47.1. Der beschränkt die Zeit der Debatte. Nicht unwichtig bei 20.000 Änderungsanträgen. Nach 50 Tagen muss die Reform durch sein, sonst kann die Regierung sie verordnen. Das wäre Ende März und dürfte neue Proteste nach sich ziehen. Obwohl nur 6 von 10 Franzosen künftig erst mit 64 in Rente gehen dürfen und alle anderen von Ausnahmen profitieren werden. Doch die Reform kommt für viele zur Unzeit. Die Rentenkassen gerade im Milliardenplus. Die Lebensmittel übers Jahr 13% teurer. Und nur jeder 5. in Frankreich räumt der Arbeit noch einen sehr wichtigen Platz in seinem Leben ein.
Beim Computerhersteller Dell sollen fast 7.000 Beschäftigte weltweit gehen. Dell entlässt damit rund 5% der Beschäftigten und folgt einem Trend bei den Tech-Unternehmen, denn mit der drohenden Rezession setzen immer mehr von ihnen auf Stellenabbau, um zu sparen. Und ein Ende nicht in Sicht, oder? Max Dehling aus der Wirtschaftsredaktion.
Ja, offenbar nicht. Und das trotz der zehntausenden Jobs, die gerade im Tech-Sektor schon wegfallen. Nur um da mal so ein paar zu nennen. Ein paar Unternehmen. Alphabet, Microsoft und Meta, die haben angekündigt, jeweils über 10.000 Beschäftigte zu entlassen. Und auch alteingesessene Unternehmen in der Branche wie SAP, die kommen um diese Stellen in Kürzung aktuell nicht herum. 3.000 Stellen wollen die Waldorfer abbauen, rund 200 davon in Deutschland. Bei allen Unternehmen könnte das aber erst sogar der Anfang sein bei den Einsparungen. Renommierte Analysten wie Dan Eaves von der Investmentfirma Wedbush, die rechnen mit weiteren Stellenstreichungen um die 5-10%.
SAP haben Sie erwähnt. Trotz Stellenabbau sieht man dort Chancen für den Arbeitsmarkt in den Entlassungen. Wie erklärt sich das?
Ja, laut Aussagen von SAP-Chef Christian Klein sieht man bei SAP in den 10.000 Entlassungen vor allem in den USA eine Chance, dort neue Talente und Spezialisten für das eigene Haus zu finden. SAP will offenbar davon profitieren, dass es gerade jetzt viele Startups nicht mehr so leicht haben werden, weil sie weniger Geld leihen können angesichts der Inflation und so viele Talente nicht mehr mit gigantischen Gehältern gelockt werden, und das würde SAP eben in die Karten spielen. An der Börse hat das aktuell noch keine Auswirkungen. Der DAX ist heute minus bei 15.289 Punkten.